Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Und ja, wie immer mit Toni Seiler und wir haben auch ja, jemanden dabei. Toni, ich bitte dich, ja, leg mal los.
Guter Colin, grüß dich und möchte unseren Gast heute mit dem schönen Lied begrüßen. Das haben wir früher hin und wieder mal in der Kabine zusammengetrellert und das ist natürlich ein Highlight. Und ja, ich lege jetzt einfach mal los, würde ich sagen. Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom aleichem. Jaron, grüß dich, mein Freund. Mega geil, dass du direkt mit eingestiegen bist. Aber ich hab's gewusst, ich hab's geahnt.
Für alle die, die es jetzt nicht wissen, Aaron Berzel ist es, ja.
Ja, freut mich, dass ich dabei sein kann. Also Colin, Toni, vielen Dank für die Einladung. Und ja, Toni, ich habe auch öfter schon reingehört und auch gehört, dass du immer mal wieder mit einem Lied einsteigst. Deswegen habe ich mir natürlich auch Hevenu Shalom vorbereitet, weil wir da ja immer mal in der Kabine auch im Kanon öfter mal eingedrellert haben und das nie wirklich den Leuten auch zeigen konnten, was wir da drauf haben.
Genau, richtig. Ja, das sind so verborgene Kabinentalente, die wir immer da ausgelebt haben und dafür gute Laune gesorgt haben. Zumindest bei uns zwei.
Herzlichen Dank für dieses tolle Lied. Da freuen wir uns heute drauf, dass ihr ja in guter Tradition mit unseren Gästen haben wir ja schon immer für die eine oder andere Anekdote und den Lacher sorgen können. Da bin ich mal richtig gespannt, was ihr heute so auspackt. Kommen wir aber natürlich ein bisschen später zu, denn wir haben ja ein ganz tolles Spiel zu besprechen. Toni, ich glaube da, also zumindest in der Form hätten wir gar nicht damit gerechnet, aber ich würde sagen, wir lassen wie immer unserem Gast mal den Vortritt und Aaron, ja, steigen wir mal in die Analyse ein. Wie hast du dieses grandiose 4:1 gegen Aue gesehen?
Ja, ich glaube grundsätzlich natürlich auch immer noch ein besonderes Spiel gegen Dirk Schuster, Sascha Franz auf der gegenüberliegenden Bank und gerade in der jetzigen Situation glaube ich auch das Ergebnis sehr, sehr wichtig für die Lilien, um sich da unten auch mal ein bisschen abzusetzen. Ich glaube, sie sind jetzt bei 31 Punkte, glaube ich. Also ja. Von daher glaube ich zur richtigen Zeit die 3 Punkte geholt und natürlich auch mit dem Ergebnis dann auch sich mal vielleicht ein bisschen diesen Frust der letzten Spiele auch so ein bisschen von der Brust geschossen.
Ja, ja. Toni, Serdar Dursun, ja, der hat in seinem 98. Pflichtspiel für die Lilien einfach mal einen Hattrick uns serviert. Steht bei 15 Saisontoren. Alter, was ein Phänomen, ne?
Ja, ich habe ihn ja letzte Woche schon mal kurz in den Himmel gehoben. Wahrscheinlich wollte er das einfach nur bestätigen. Aber er ist halt einfach ein super Stürmer. Also das muss man halt sagen. Er ist da, wenn es brennt. Und auf ihn kann man sich dann auch immer verlassen. Und auch wie er die 3 Tore macht. Also da muss man jetzt nicht nur ihn hervorheben. Er steht dann halt am Ende da, wo ein Stürmer stehen muss und macht das halt auch eiskalt. Also keine Frage, ist auch eine Riesenqualität von ihm. Aber allein das erste Tor schon, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, habe ich schon den ersten Ständer gehabt im Wohnzimmer. Also es ist halt so, wie ich es mir vorstelle und so, wie es uns in manchen Spielen einfach ergangen ist, dass wir da hinten versucht haben rumzufummeln und uns die Dinge abgenommen wurden. Und jetzt haben wir den Spieß, den sogenannten Uwe Spieß, einfach mal umgedreht, falls wir noch einen Kultkicker brauchen für heute. Und haben da kurz vor dem 16 oder ja, kurz nach dem 16 aus Auer Sicht den Ball da geklaut und dann super zu Ende gespielt mit Honzak und Dursun. Ja, also unterm Strich muss ich sagen, weil ich könnte jetzt da wahrscheinlich eine halbe Stunde über das Spiel sprechen, weil mich es auch so begeistert hat. Das war hochverdient und auch in der Höhe verdient. Und doppelt und dreifach ist natürlich schön, dass wir da am Dirk und dem Sascha nochmal schön eine mitgeben konnten.
Ich glaube, der Dirk hätte gesagt, also so hat er uns damals ja immer gesagt, den scheißen wir heute mal so richtig auf den Teller. Also das haben die Darmstädter dann beim Dirk gemacht.
Ja, und geschmeckt hat es dem sicher nicht.
Ja, ja, ich meine, ihr wisst aus eigener Erfahrung, wie ist denn so eine Heimfahrt nach Aue? Die waren ja ein bisschen unterwegs. Ich meine, bei denen ist ja auch, also man muss ja auch einfach mal sagen, ne, die hatten durch den Test rot eigentlich drei Dinger, drei fast sichere Dinger. Also ne, wir hätten auch etliche Tore noch fangen können. Das muss man so ehrlich muss man ja auch sein. Die haben so ein bisschen unsere Rolle irgendwie eingenommen, ne? Was wir schon in vielen Spielen hatten, Chancen vergeben und dann kriegst du sie hinten. Ja, wie kann ich mir oder wie können wir uns so eine Rückfahrt vorstellen? Ist dann da schon aller Dampf in der Kabine abgelassen oder ist er dann noch grimmig auf der Rückfahrt, der Dirk?
Ja, eins ist sicher, die Laune wird ungefähr so gewesen sein, wie das Wetter, wo sie ankam, nämlich ziemlich dunkel. Der kocht da. Also, ja. Wenn es vorne eine Tür geben würde nach dem Busfahrer, nach den ersten zwei Sitzen im Bus, dann hätte er die auf jeden Fall abgeschlossen und den Weizenkasten aber bei sich auf der Seite vor der Tür geparkt und nicht hinten.
Definitiv, also da kann ich, glaube ich, auch nur zustimmen. Und also der Busfahrer sollte auf der Rückfahrt auch gucken, dass er ja keine falsche Ausfahrt nimmt oder an der roten Ampel zu stark bremst, weil ansonsten marschiert er direkt da vorne ein und wechselt die Sitzplätze.
Ja, also da kannte Dirk, da war wirklich immer, wie soll ich sagen, er konnte das Spiel nicht so schnell vergessen, was ja im Fußball vielleicht auch normal ist. Also ich glaube, uns Spielern geht es auch nicht anders nach so einer Niederlage. Das nimmst du dann mit nach Hause. So ist beim Trainer natürlich auch. Und der Dirk ist natürlich auch so ein ehrgeiziger, wie soll ich sagen, so ein ehrgeiziger Steinklotz. Den kann das nicht loslassen, den lässt es auch nicht los. Und das wird er auch noch zwei, drei Tage mit sich schleifen. Wobei man unterm Strich auch sagen muss, die Auer, die haben es trotzdem ja ganz vernünftig gemacht. Die haben halt, Colin, du hast ja gerade schon gesagt, sie haben halt ihre Dinger nicht gemacht und hinten wurden sie halt eiskalt bestraft. Vielleicht war es ja in der Höhe auch zu hoch, lässt sich drüber streiten. Aber der Aaron hat es auch richtig gesagt, wir haben jetzt die letzten Wochen so viel einstecken müssen und hin und wieder auch mal ein paar Bretter vergeben. Jetzt haben wir das auch mal verdient und vor allem uns erarbeitet, das darf man auch nicht vergessen. Es war ja nicht glücklich, sondern wir haben uns das erarbeitet, dass wir jetzt die Dinger auch mal reinmachen. Und das ist doch für uns das Wichtigste und das Schönste. Und ja, der Dirk ist ein toller Mensch, toller Trainer, aber hier in Darmstadt muss er die Punkte auch da lassen. Also es ist Anstand.
Ja, aber ich finde, wenn man ihn mal so beobachtet hat, ich meine, er wird ja dann häufiger auch mal eingeblendet und so, der steht dann immer so, wie soll man denn sagen, auch wenn das überhaupt nicht so läuft, zumindest ist er mir da in dem Spiel so vorgekommen, dass er, ja, grimmig zwar, aber, sagen wir mal, gefasst da ist, ja. Also in der Kabine ist das dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. Oder wie, Aaron, wie kannst du dich da
ja, also, an euch erinnern? Ja, ich kann mich immer noch dran erinnern. Also Dirk stand immer eigentlich, hat er die gleiche Haltung draußen gehabt, immer die Arme so ein bisschen über Kreuz und hat sich das Spielgeschehen dann angeschaut. Wie es dann in der Kabine war, da kann Toni sicherlich auch noch die ein oder andere Anekdote dazu erzählen. Also da gab es auch mal andere Momente, aber im Großen und Ganzen hat er draußen, außer es ist mal jemand ausgerutscht oder keine Ahnung, es ist mal irgendwas anderes passiert und er konnte einen seiner Sprüche zum Besten geben, dass die Co-Trainer auch wieder gefeiert haben, ist er eigentlich immer relativ, ja, relativ normal und ruhig.
Das ist halt auch so einfach so, auch als Trainer, das habe ich auch so ein kleines bisschen zumindest an Markus Anfang die letzten Wochen kritisiert. Du kannst halt auch nicht auf alles einwirken im Spiel. Also es wird vor dem Spiel viel gesprochen und wenn dann halt einer meint, der muss am 16er dribbeln, dann bringt es halt hinterher auch nichts mehr, wenn ich schrei. Und da hat Markus Anfang doch schon hin und wieder mal im Spiel, jetzt sage ich mal als Kommentator dann auch begleitet. Das ist halt für Spieler auch nicht immer hilfreich. Und der Dirk,
ach, war von Sky gar keiner da dann?
Nee, leider nicht. Ja, der Dirk hat halt, er guckt sich das halt an. Klar, ist er auch mal ein Vulkan, der mal kurz ausbrechen kann, aber während den 90 Minuten ist er eigentlich immer relativ ruhig und legt dann halt hinterher die Finger in die Wunde, was er dann vor dem Spiel alles gesagt hat und wir dann alles verkackt haben.
Ja, aber gehen wir doch nochmal auf unser Team ein. Ich fand hier diesen Freistoß von Tim Skarke, wie der den reinbringt, ne, das war ja genial. Für dich als Stürmer, Toni. Ich meine, ich glaube, perfekter kann man den ja nicht servieren, oder? Also den, oder ich meine, Aaron, bist ja auch kopfballstark. Also da hat er sehr da richtig gestanden, aber so eine Freistoßflanke, also die muss ja dann auch so scharf kommen. Und das ist ja immer die Kunst, ne? Manchmal kommen die dann so halb hoch und so und nicht wirklich scharf, aber die, das war ja eine Granate, das Ding, ja?
Ja, also ich glaube, bei dem Freistoß hat einfach alles gepasst. Also der Ball kam super. Serdar geht gut zum Ball und hat dann einfach auch ein bisschen diesen Bewegungsvorteil, weil er aus dem Rücken kommt und macht ihn dann halt auch sehr gut. Also das muss man dann auch, glaube ich, teilweise als Abwehrspieler dann auch neidlos anerkennen, dass es einfach vom Stürmer dann auch gut gemacht war. Und klar, natürlich, die Flanke war top, die kennen wir normalerweise ja eher von Tobi Kempe. Aber das war dann in dem Moment, war es natürlich dann auch eine gute Flanke.
Ja. Ja. Toni, den hättest du auch gemacht.
Ja, das ist halt auch immer. Bitte?
Toni, den hättest du auch gemacht, hä?
Du, wahrscheinlich im Schlaf, wenn du mich nachts um 3 geweckt hättest. Spaß, nee, niemals im Leben hätte ich den gemacht. Auf die Höhe wäre ich gar nicht gekommen, wie das Serdar. Ja. Danke für dein Kompliment, dass du gesagt hast, dass der Aaron ja auch kopfballstark ist. Das suggeriert ja, dass ich das auch bin. Danke, aber ich habe eher die Kopfbälle dann auf 1,50er Höhe genommen in Form von einem Flugkopfball. Ich glaube, das konnte ich ganz gut, aber der Rest war eher nicht so mein Ding. Nee, aber was man sagen muss zu dem Freistoß, also es ist ja oft so, man trainiert im Training Ecken, Freistöße und so weiter und so fort. Und dann werden die halt oft reingeschaufelt, beziehungsweise hat man dann halt einen Eckenspezialisten, der die Dinger dann halt auch mit einer gewissen Power da reinbringen kann. Aber selbst da ist ja nie garantiert, dass der Ball jetzt genau da hinkommt, wo dann derjenige steht, der das Ding auch verwerten kann. Von denen her muss auch immer ein paar Sachen zusammenkommen und ein paar Sachen passen. Aber der große Vorteil von solchen Dingern ist halt einfach, du haust das Ding mit einer gewissen Geschwindigkeit da rein. Wenn die Höhe stimmt, dann weißt du ganz genau, okay, ein Dursun, vielleicht auch ein Paulson oder ein Höhen, die kommen da an das Ding hin und die müssen dann nicht mehr viel investieren. Die müssen den Schädel nur im richtigen Winkel hinhalten, weil der Ball mit so einer Geschwindigkeit kommt, dass der mit ähnlicher Geschwindigkeit vom Schädel abprallt. Wenn ich das Ding da halt so halb hoch reinschwuchtel, dann passiert halt meistens nicht viel, weil die Energie, die ich da aufbringen muss, dass der satt ins Eck kommt, fehlt dann meistens halt. Und deshalb war das wirklich ein perfektes Tor. Das war ein perfekter Freistoß. Das Serdar hat ihn im perfekten Winkel getroffen und dann war das, ja, geht es automatisch. Das ist Physik, aber das ist ein anderes Thema. Da möchte ich jetzt Aaron, dich und auch Colin damit nicht belästigen.
Da ja, Schule ist auch schon lange her bei mir. Also aus dem Thema bin ich auch erstmal raus.
Ja. Können wir froh sein, dass uns der Professor Dr. Seiler hier verschont mit seiner Physikvorlesung. Aber was ich euch gerne mal fragen will, ich war ja das erste Mal wieder im Stadion, weil ich den virtuellen Spieltag, diese Pre-Game-Show da moderiert habe. Toni, du warst da ja auch schon mal zu Gast. Und ich konnte dann auf der Tribüne sein und der Louis Samson von Aue, der hat ja gelb-rot bekommen. Und das war krass, weil das zweite Ding, das war ja ein Foul am Marvin Melem. Das war ja auch noch Glück, das hätte ja beinahe einen Elfmeter gegeben, ne? Und als er dann vom Platz geschickt wurde, und das ist ja jetzt sozusagen der Vorteil an diesen Geisterspielen, dass man zumindest mal hört, was da auf dem Platz so gesagt wird, und der war ja so außer sich, das habt ihr ja bestimmt auch gesehen, der war ja furios, ne? Also der war ja so in Wut, und ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gehört hat, aber im Stadion hat man es ganz klar gehört, dass er den Schiris, glaube ich, zugerufen hat, also in seiner Wut: Ja, ihr seid doch Rassisten, das ist rassistisch, ein Weißer hätte nie jetzt für die zwei Dinger Karten gekriegt oder so. Das fand ich schon krass. Also, ne, wir haben keine Einblicke, was da auf dem Rasen jetzt geredet wurde, aber diesen Ausspruch, den hat man ganz klar gehört. Und das finde ich schon krass. Also, wie gesagt, wir sind jetzt keine Betroffenen, ja, wir sind die typisch deutschen Kartoffeln vom Aussehen her, ja. Wir können uns da nicht einfühlen, wie sowas ist als schwarzer Spieler. Aber sowas, wenn man jetzt sowas nimmt, das finde ich, das macht das Ganze ja irgendwo auch schon wieder unglaubwürdig oder lächerlich. Also links um mich rum, die Leute haben gemeint, Alter, was fängt der denn jetzt mit sowas an? Was ist, spielt der jetzt so eine Karte oder was? Was soll das? Und Aaron, du spielst ja noch. Kriegt man als Spieler, ist das jetzt auf, so häufiger mal ein Thema, dass sowas auf einmal auf dem Spielfeld gesagt wird?
Schwierig zu sagen, also wie du auch sagst. Also ich komme ja selbst nicht in die Situation, aber ich muss auch sagen, wir haben zum Beispiel in der Hinrunde haben wir in Mannheim gespielt und das war eins der wenigen Spiele, wo auch Zuschauer zugelassen waren und da wurde von uns, wir haben einen Südkoreaner bei uns in der Mannschaft und der wurde von der Tribüne aus auch ja, rassistisch beleidigt und das ging über mehrere Minuten, also es hat mit einem Einwurf auf der Seite angefangen und ging dann weiter bei jeder Aktion, wo er am Ball war, kamen dann halt irgendwelche Kommentare aus dem Blog. Und ja, irgendwann kam er dann zu mir, weil ich halt neben ihm gespielt habe und hat mir das dann halt auch explizit gesagt und mir auch gesagt, was da gesagt wurde. Und dann haben wir natürlich auch reagiert und haben dann dem Schiedsrichter natürlich auch da gesagt, was da los ist. Der hat das dann auch kurz unterbrochen. Ja, es ist immer schwer in so einer Situation, wie reagierst du, weil...
Klar.
Gehst du den Weg der Konfrontation, in dem Fall, dass du sagst, hier wurde man rassistisch beleidigt und man spricht das offen an, läufst du Gefahr, dass es natürlich danach noch viel, viel schlimmer wird, weil die Leute, die sowas reinrufen, die lassen sich auch nicht beeindrucken von irgendeinem Stadionsprecher oder von irgendwem, der dann sagt, ja, bitte unterlass das, sondern die fühlen sich dadurch oft auch noch mehr angestachelt.
Weil sie Aufmerksamkeit bekommen, so nach dem Motto, ne? Aber, also, dass wir gegen Rassismus, das ist ja gar keine Frage, das müssen wir hier gar nicht betonen, dass das nicht geht, sowas wie mit deinem Mannschaftskollegen da. Nur, was ich jetzt in dieser Situation meinte, ich glaube eher, also, ne, von meiner, ich kann es nur sagen, wie ich das wahrgenommen habe und viele Leute neben mir auf der Tribüne auch, ja? Also der Samson war unheimlich sauer, dass er vom Platz gestellt wurde und hat den Schiris dann zugerufen, ja, ihr habt mir nur jetzt die zweite gelbe Karte gegeben, eben, weil ich schwarz bin, so, ne? Das, ihr seid doch Rassisten, das war gegen die Schiris gemünzt, so wie ich das wahrgenommen habe. Und das finde ich halt ganz, ganz schlimm, weil, also sowas zu unterstellen, das nimmt ja, also diesen, wie soll man denn sagen, den richtig schweren, schlimmen Fällen, also jeder Fall von Rassismus ist schlimm, aber ihr wisst, was ich meine. Für mich kommt es so rüber, als ob der das vorschiebt in seiner Wut über sich selbst, dass er dieses Foul gemacht hat, ja, und unterstellt dem Schiri-Team, wie gesagt, wir haben keine Einblicke, was da gesagt wurde, aber wenn der Schiri irgendwas in die Richtung gesagt hätte, hätten die ganzen anderen Spieler ja wahrscheinlich auch wären vom Platz gegangen oder sowas. Also für mich kam das so rüber, der hat sich über sich selbst geärgert, über die Situation und hat das dann so vorgeschoben. Und das fand ich eigentlich einen unglaublichen Vorgang. Wie gesagt, das ist mein Eindruck und ich möchte da jetzt nichts unterstellen. Nur das fand ich eine krasse Nummer. Also muss ich echt mal sagen. Oder was haltet ihr davon?
Ja, es ist halt ein extrem empfindliches Thema, sage ich mal. Die Zündschnüre werden gefühlt immer kürzer, weil natürlich auch in den letzten 2 Jahren das häufiger auftritt, als ich es jetzt von vorher kannte. Also ich muss zugeben, ich habe ganz, ganz wenig Erfahrung gemacht in Spielen und ich habe eigentlich immer mit Spielern zusammengespielt, die aus anderen Ländern, aus verschiedenen Kontinenten kamen und habe da wirklich selten was mitbekommen. Das ist aber für mich so ein Fall oder so ein ganz klarer Fall, wo ich sagen muss, wir müssen uns mal für eine gewisse Richtung entscheiden und sagen, okay, das hat im Fußball überhaupt nichts verloren und müssen das aber dann auch konsequent umsetzen. Das heißt, egal in welche Richtung das geht, ob das von Zuschauern kommt, die jetzt irgendwelche Spieler beleidigen, ob das von Spielern untereinander kommt oder wie in dem Fall, dass es vielleicht... Wie gesagt, wir waren nicht 100% dabei, aber es deutet nun mal alles darauf hin, dass es im Prinzip vorgeschoben wird für eine fußballerisch klare Situation. Es muss alles sanktioniert werden, sonst kommen wir in Teufels Küche. Wir können nicht eins sagen, oh, das ist schlimmer, das ist weniger schlimm, sondern das muss in alle Richtungen sanktioniert werden. Und wenn Zuschauer halt was reinrufen, dann muss man die halt finden und dann müssen die halt raus aus dem Stadion. Ja. Ja. Wenn das Unterspielern passiert, muss es empfindliche Strafen geben. Oder wenn ein Spieler jetzt meint, er muss da einen Rassismusvorwurf in den Raum stellen und den irgendwie ja, sage ich mal, dahernehmen, weil er jetzt vom Platz geflogen ist, dann muss dieser Spieler auch bestraft werden. Weil das geht gar nicht.
Das sind so Geschichten, muss zumindest untersucht werden, finde ich.
Ja, muss zumindest da muss man ganz klar werden.
Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also das sehe ich genauso. Aber wie du auch sagst, es ist halt ein schwieriges Thema und man weiß nie, wo fängt man an, wo hört man auf. Das ist so, ja, es ist einfach schwierig. Also deswegen.
Ja. Ich glaube, wie gesagt, für uns drei ist sowas auch ganz, also wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich rassistisch beleidigt wird, ja. Das ist, glaube ich, da kommen dir sofort die Tränen, wenn das passiert. Ja? Deswegen können wir das auch nur bis zum gewissen Punkt überhaupt nachvollziehen. Ich thematisiere das aber hier, weil das so krass war in dem Moment. Ich habe mir gedacht, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, ja. Der konnte sich ja gar nicht mehr einkriegen. Und klar, wenn das der Fall gewesen wäre, wenn der rassistisch beleidigt worden wäre, ja, natürlich, das geht nicht. Aber wie gesagt, mein Eindruck war das so, ja. So, jetzt haken wir dieses Spiel erstmal ab. Also gut für uns, 31 Punkte. Also, was meint ihr? Sah ja zwischendrin mal aus, als ob wir da noch unten reinrutschen könnten. Was meint ihr? Also sind wir die Sorgen, sind wir die Abstiegssorgen sozusagen los?
Ja, ich glaube, zu sicher darf man sich nie sein. Also dafür ist die zweite Liga und jetzt auch die dritte Liga, dafür sind die oft auch zu ausgeglichen. Aber ich glaube, wie ich es vorhin auch gesagt habe, es war schon mal jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und man hat jetzt auch im richtigen Moment gepunktet. Aber nach wie vor tut man gut daran, dass man weiter Punkte holt, weil wir wissen alle, dass irgendwo so eine magische Grenze sind immer diese 40 Punkte. Und
der Klassiker.
Ja, aber umso näher du eben an die rankommst oder umso schneller du die 40-Punkte-Marke brichst, umso sicherer kannst du dir auch sein. Aber also ich mache mir jetzt keine großen Sorgen bei Lilien, weil sie einfach auch zu viel Qualität im Kader haben. Also deswegen glaube ich, werden die mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber man sieht ja auch, dass andere Mannschaften auch Probleme haben. Also von daher.
Ja, das stimmt.
Ja, ich sehe es ähnlich wie der Aaron. Also zu sicher darf man sich auf keinen Fall sein. Muss halt auch wissen, dass man noch gegen ganz viele Mannschaften aus den Top 10, sage ich mal, spielt. Und das sind immer gefährliche Spiele. Und man hat auch gesehen, dass man jetzt eine ziemlich lange Strecke hatte, wo man ja ziemlich wenig Spiele gewonnen hat aus denen, die man hatte. Und von dem her ist es gut, dass man jetzt mal zwei Spiele in Folge gewonnen hat. Das gibt schon mal Selbstvertrauen. Und auf der anderen Seite muss man halt auch immer noch wach bleiben und sagen, hey, wir müssen dranbleiben. Man spielt noch in Würzburg, in Braunschweig. Das sind lauter Spiele, wo man halt im Prinzip mit einem Sieg den Klassenhalt perfekt machen kann. Weil die werden jetzt auch nicht mehr alles gewinnen, die Kameraden da hinten. Wenn man dann die direkten Duelle, wenn man da eins gewinnt, sagen wir eins unentschieden spielt, dann ist das Ding erledigt. Also ich glaube, mit zwei Siegen aus den letzten Spielen ist das Ding perfekt. Aber die muss man halt jetzt erstmal holen.
Ja, genau. Da geht es dann am Wochenende gegen Braunschweig. Da gucken wir am Ende nochmal drauf. Ich würde sagen, Aaron, jetzt kommen wir doch mal zu dir explizit. Du hast, ich habe nochmal nachgeguckt, 37 Pflichtspiele für Lilien absolviert. Das ist im Vergleich jetzt gar nicht mal so viel, aber du bist noch so im Gedächtnis, klar, weil du Teil dieser bekloppten, unfassbaren Zeit warst, rund um die Relegation. Ne? Und ja, ich glaube, du bist auch allen im Gedächtnis geblieben, weil du auch jemand bist, der diesen Einsatz und diesen Willen, der so typisch und der so zur DNA von Darmstadt 98 geworden ist, immer verkörpert hat. Ne? Und wie sehr hast du die Lilie noch im Herzen, wenn man das sagen kann? Ich glaube, da ist ja auch ein Löwe mittlerweile dabei. Aber ich glaube, die Verbindung ist nie abgerissen, ne?
Nein, auf keinen Fall. Also wie du auch sagst, also die Lilie, das ist ein fester Bestandteil immer noch bei uns. Also auch meine Frau, auch wenn wir uns zu der Zeit noch gar nicht kannten, weiß sie, wie sehr mir die Lilien ans Herz gewachsen sind. Einfach auch aufgrund von dieser bekloppten Truppe, die wir da einfach zusammen hatten, weil das einfach das war eine richtig, richtig geile Truppe, da hat alles gepasst und natürlich auch in Verbindung mit den Erfolgen dann, die wir gefeiert haben. Das ist ja logisch. Aber wie du auch gesagt hast, also diese Tugenden, die bei Darmstadt 98 einfach den Fußball ausmachen, ich glaube, dass ich die einfach auch vermittelt habe als Spieler oder dass ich einfach als Spielertyp und als Typ Mensch, wie ich einfach bin, gut zu den Lilien gepasst habe. Und ja, ich habe mich da immer wohl gefühlt. Ich hab mich immer auch zu Hause gefühlt. Auch jetzt im Nachhinein habe ich auch ja immer noch guten Kontakt zu vielen, auch aus der Führungsetage und immer wieder auch Einladungen bekommen zu spielen, wenn es irgendwie möglich war. Also wirklich, die Lilien sind schon eine Herzensangelegenheit. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und die Zeit bleibt unvergessen. Und ja, auch gerade Bielefeld oder die Spiele danach. Also das ist unglaublich, ja.
Toni, hast du irgendeine explizite Situation mit dem Aaron vor Augen auf dem Spielfeld oder sind da so viele, dass du die gar nicht aufzählen kannst? Oder was hat ihn für dich immer ausgezeichnet?
Also muss ich erstmal, wenn wir schon mal wieder in die geile Vergangenheit eintauchen, mal gucken, ob das heute ein Seiler oder ein Sirigu-Bier wird. Ah, ein Seilerbier, herrlich. Schön. Nee, ich muss Prost erstmal.
Prost.
Prost.
Ich habe zwei ganz klare Situationen. Also es gibt bestimmt noch deutlich mehr, aber zwei habe ich ganz krass vor Augen. Und das muss auch mal gesagt sein, weil man immer so die ganze Truppe und so lobt, die damals ja, das Wunder perfekt gemacht hat in Bielefeld. Aber am Ende des Tages muss man halt auch sagen, ist der Aaron halt ein heimlicher Star dieses Spiels und sogar ein ganz großer Star, weil wenn er in der letzten Situation wirklich nicht alles investiert hätte und seine Klöten da reingehalten hätte, dann hätten wir das Ding noch aus der Hand gegeben in der 124. Minute.
Als das Ding an den
Und
Pfosten ging, meinst du, ne?
ja, zuerst Kopfball an Pfosten und dann hat der Aaron im Prinzip ja, auf dem 5-Meter-Raum, ja, wie gesagt, seine zwei goldenen Klöten dahin gehalten. Und da gab es ja dann darauf nochmal Eckball. Aber wenn der Aaron da halt nicht alles investiert, dann fliegt das Ding halt rein und dann steht es 4-3 und dann war es das. Dann ist da Feierabend. Das ist eine Situation. Also da muss man mal ganz klar sagen, Aaron, vielen Dank, dass du dich da wie die ganze Saison geopfert hast für Mannschaft und Verein. Und das Zweite, wo ich jetzt noch Gänsehaut kriege, ist der Moment, wo der Aaron gegangen ist. Da haben wir nämlich in der Kabine Spalier gestanden, mit Tränen in den Augen, als wir ihn verabschiedet haben. Und ich glaube, das kommt auch nicht ganz häufig vor. Und das zeigt halt, dass das Team damals super funktioniert hat und dass da wirklich keiner sich irgendwie bewusst in den Vordergrund gedrängelt hat, sondern dass wir wussten, dass wir das alle gemeinsam erreicht haben. Und der Tage, ja, dann werde ich auch nie mehr vergessen.
Ja, also wenn ich da kurz einhaken darf, also erstmal, Toni, vielen Dank, dass du die Situation aus Bielefeld genannt hast. Das war für mich ja auch im Nachhinein, ja, keine Ahnung, ganz schwierig zu beurteilen. Das Hinspiel habe ich ja von Anfang an gespielt, dann das Rückspiel mussten wir offensiver spielen, dann hatte Dirk mir auch gesagt, du, wir nehmen Sandro jetzt erstmal als offensiveren Außenverteidiger, weil ich bin ja im Grunde genommen auch ein Innenverteidiger. Und ja, dann reingekommen in der, ich glaube, 99. Minute am Gegentor dann von Cibilko war ich nicht ganz unbeteiligt. Und da machst du dir natürlich auch als damals junger Spieler, ich glaube, ich war 21 oder 22, machst du dir natürlich auch im Spiel noch Gedanken und denkst, hey, scheiße, bin ich jetzt der Idiot, der hier dafür zuständig ist, dass wir nicht aufsteigen. Und jeder, der mich halt auch kennt, weiß, wie ehrgeizig ich bin und wie sehr ich das auch wollte. Und dann, ja, kam die Situation und es hat sich gar nicht die Frage gestellt für mich, was mache ich, sondern wir müssen diesen Ball verteidigen. Und dazu fällt mir auch noch eine kleine Geschichte ein, weil Toni hat ja in dem Moment das Foul gemacht, das zu dem Freistoß geführt hat. Und da hat Dirk Schuster dann in der Zweitligasaison, hat er ziemlich am Anfang, hat er dann gesagt, solche Foulspiele in den letzten Minuten werden in Zukunft dann mit, ich glaube, 500 € waren das sanktioniert, weil man damit den Mannschaftserfolg gefährdet. Und das wird mir auch immer in Erinnerung bleiben, keine Ahnung. Ja, und die zweite Situation, die Toni gesagt hat, also das war wirklich mit das Emotionalste, was ich je erlebt habe. Ich habe mich von Trainern verabschiedet und bin in die Kabine gekommen und ich glaube, die Jungs hatten sogar Time to say goodbye laufen und
Oh.
standen da alle und also es ist wirklich, ich war nicht der Einzige, dem die Tränen geflossen sind, aber das hat einfach gezeigt, was wir für eine Truppe waren und ja, im Nachhinein muss ich ja auch ehrlich sagen, es war die schlechteste oder die dümmste Entscheidung in meiner Fußballkarriere, den Schritt nach Münster zu machen. Aber in dem Moment war es eine plausible und auch vielleicht in dem Moment eine richtige Entscheidung, weil ich einfach wieder ein bisschen mehr Spielzeit wollte. Ja, im Nachhinein ist man dann immer schlauer, aber ja, einfach unvergessen diese Zeit.
Ja, da würde ich sagen, sprechen wir in der zweiten Folge weiter drüber. Denn Aaron, genau, du bist ja jemand, der in Deutschland warst du im Prinzip in allen Ecken. Du hast vor uns in Babelsberg gespielt. Du warst davor in Kiel, du in Wolfsburg, bei uns, dann in Münster, Elversberg. Oh ja, und jetzt bist du in München gelandet, zuerst 60, Türkiyemspor, müssen wir natürlich drüber sprechen, vor allem über diesen Schritt nach Münster. Ja, genau, ich würde sagen, wir hören uns gleich in der zweiten Folge wieder und da haben wir noch einiges zu besprechen. Bis gleich.
Bis gleich.